Also, wenn du eine Bibel mit hast, dann schlag mal mit mir auf ins vierte Kapitel des Johannesevangeliums. Ich glaube, bei Vers 4 an. Jesus' Weg, führt ihn durch Sychar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auf der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Und da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Erklärt Johannes da freundlicherweise, die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat? Er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr dürstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, bitte, gib mir von diesem Wasser, sagt die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Soweit erstmal. Ich würde gerne mit uns beten. Vater, wir brauchen deine Hilfe. Hilf uns, Geist Gottes, dass wir nicht nur verstehen, sondern dass wir verinnerlichen, was du uns hier sagen möchtest. Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du mit Absicht da bist. Und danke, dass dein Wort auch Früchte trägt. Amen. Also, es befindet sich ein staubiger Jesus, der sitzt sich am Rande dieses Brunnens, 30 Meter tief, habe ich irgendwo nachgelesen. Und es kommt eine einheimische Frau auf ihn zu und die genießen dann diesen Dialog miteinander. Es ist eine super unwahrscheinliche Begegnung. Die Frau, die merkt es selber an, wie kommt überhaupt diese Frage, du Jude? Ich Samaritanerin und ich möchte, dass wir uns die Mühe machen, hinter diese Frage zu schauen. Vielleicht weißt du ein bisschen darum, das war ein gespanntes Verhältnis zwischen den echten Juden und den Samaritanern. Damit wir diese Geschichte richtig einordnen können, blicken wir in das Alte Testament zurück. Erstmal in das Buch 2. Könige. Und da finden wir eine anfängliche Erklärung, was hier in der tiefen Geschichte unter diesen beiden Völkern dahinter steckt. Der Assyrerkönig war mit seinem Herr in das Land eingefallen und hatte Samaria belagert, wo die Frau herkommt, also vor 600 Jahren. Im dritten Jahr der Belagerung, dem 9. Regierungsjahr von Hoschea, konnte Salmansar die Stadt einnehmen. Die Bevölkerung des Reichs Israel ließ er nach Assyrien wegführen und dort siedelt er sie an der Provinz Halach und am Habor-Fluss in der Provinz Gosan wie in den Städten Mediens an. Also die Ureinwohner von Samaria, die wurden verschleppt, einen größten Teil davon, und die würden ersetzt durch neue Leute aus dem Assyrischen Reich. Da lesen wir weiter in 33 bis 34 und Kapitel 17. So dienten sie, also die übergebliebenen Juden, dienten sie gleichzeitig dem Herrn und ihren eigenen Göttern. Also gemeinsam. Denn sie hielten an den Brauchen fest, die sie aus ihren Heimatländern mitgebracht hatten. Und noch bis heute halten die Leute in Samarien an ihren alten Bräuchen fest. Sie nahmen den Herrn nicht ernst und befolgen nicht seine Gesetze und Gebote, die doch jetzt auch für sie verbindlich sein sollten. Also jetzt wird schon ein bisschen angespannt. Wir haben die echten Juden und die Juden, die sich mit anderen Götzen eingelassen haben und diese andere Bräuche und Handhabung, Religionsausrichtung Raum gelassen haben. Im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahrhunderten hat sich das ein bisschen ergeben mit diesem anderen Götzen anbeten, aber immer noch war ihr Judentum mehr als ein wenig eingedellt. Die haben als Bibel, als Altes Testament, nur die ersten die fünf Bücher Mose genommen. Und die Psalmen und die Propheten haben sie dann sein gelassen, haben gesagt, das ist nicht wirklich von Gott. Und so wie die Spannungen gestiegen sind, haben die Samaritaner etwa 400 Jahre vor Christus gesagt, wir fühlen uns so abgelehnt von den Juden, wir bauen unsere eigenen Tempel auf einen Berg in ihrem Gebiet. Und das hat den Hintergrund, dass wo die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt waren. Und vielleicht der eine oder der andere, der kennt die Geschichte von Nehemia und seine Konsorten. Die wollten Jerusalem neu aufbauen, die Stadtmauern und das Tempel. Und da steckt in diese Geschichte auch einen kleinen Einblick in dieses Spannungsverhältnis, wo die unter anderem die Samaritaner, die sind zu ihnen gekommen und haben gesagt, finden wir toll, dass ihr wieder da seid jetzt und wir möchten mithelfen. Wir bauen da gerne mit. Und da haben Nehemia und seine Konsorten gesagt, nö, das wollen wir nicht. Wir sind die Echten, ihr seid nicht die Echten, wir machen das in unserem Auftrag und wir machen das allein, vielen Dank. Und da haben die Samaritaner und ihren Kohorten gesagt, so, jetzt erst recht. So eine ablehnende Haltung uns gegenüber. Der Gipfel obendrauf, wo sie dann einige, ich glaube 200 Jahre später oder so, ihr eigener Tempel auf dem Berg mitten in Samarien aufgebaut haben. 200 Jahre später kamen die Juden aus Jerusalem und haben ihr Tempel zerstört. Da war ein eifriger hoher Priester, dem es nicht so gut ging mit seinem Volk. Und er dachte, wenn ich das hinkriege, dass wir die Samaritaner eins über die Rübe hauen, dann werde ich, so wie das halt mal in der Politik sein kann, dann werde ich der große Macher. Also haben sie ihren Tempel zerstört. Und das sitzt jetzt den Samaritanern, so wie die Juden, tief in den Knochen. Und vor diesem Hintergrund ist der Satz von der Frau mehr als ein wenig nachvollziehbar. Was willst denn du hier und trinkst mit mir, eine Samaritanerin, Wasser von dem Brunnen? Den ersten Vers, den wir vorgelesen haben, wird vor diesem Hintergrund umso erstaunlicher. Sein Weg führte Jesus dorthin. Oder vielleicht in deine andere Übersetzung, Elbefelde zum Beispiel, er müsste aber durch Samaria ziehen. Das müsste er nicht. Das hätten die Pharisäer größtenteils auch nicht gemacht. Die hätten einen Bogen um Samarien gemacht, die wären dem Jordan entlang gegangen, von Jerusalem nach Judäa, wo Jesus hin wollte. Die hätten es auf sich genommen, einen nicht unerheblichen Umweg zu gehen. Jesus, sein Weg, führte ihn nach Sychar. Da ging er mit Absicht hin. Und Man könnte sagen, es wäre durchaus berechtigt zu sagen, der wollte einfach so den kürzesten Weg gehen. Aber ich glaube, da hat er anderes im Sinne. Ich glaube, es war ihm sogar wichtig, unter den Samaritanern zu kommen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er sogar von dieser Frau nicht nur bei der Begegnung nachher Intimes weiß, sondern ich kann mir vorstellen, er hat sie vordergründig auf seinem Schirm. Und er geht dorthin, sein Weg, sein absichtlicher Weg von Jerusalem nach Judäa geht über Sychar. Und er befindet sich jetzt am Rand dieses Brunnens vor der Frau, die staunend feststellt, was macht denn der hier? Ihr Landesleute, die waren schon recht verbeult, die waren abgelehnt, die haben großes Unrecht erlitten. Und diese Spannung jetzt ist für sie sehr deutlich. Es gibt, nach meiner Überzeugung, einige heute Morgen, die den Satz hören müssten. Jesus möchte, dass der Satz kommt. Er ist direkt zu dir gekommen. Der hat keinen Bogen um dich herum gemacht. Auch wenn du aus religiösen Sicht Fehler begangen bist, auch wenn du vielleicht nicht so nach dem Wort gehandelt hast, wie er das gerne hätte, auch wenn du Unrecht in dir tragst, wo man dir Unrecht angetan hat, Jesus macht keinen Bogen um dich herum. Der kommt heute Morgen direkt zu uns. Und es ist seine Absicht, dass wir eine Begegnung mit ihm haben. Wisst ihr noch, und noch für mich tausendfach darüber hinaus erstaunlicher, Gott macht um uns Menschen keinen Bogen drumherum, sondern der kam mitten unter uns. Er hat Fleisch auf sich genommen und er wurde selbst Mensch. Leute, das ist der direkte Weg. Gott wurde Mensch, damit er zu uns kommen kann, damit dieses Unvermögen, unsere Unvollkommenheit, die Bitterkeit, die möglicherweise vorhanden ist, das Enttäuschtsein, das wir in uns tragen, das Verletztsein. Jesus kommt direkt auf dich zu und sucht das Gespräch. Und das ist seine Art, das ist sein Herz. Warum? Weil er dich liebt. Und weil er möchte, dass du lebst und dass du nicht belastet wirst von Hunger und Durst im geistlichen Sinne. Kommen wir nachher noch dazu. Gott möchte, dass wir leben. Jesus ist dazu gekommen, dass wir in aller Fülle das Leben haben. Und darum geht es hier am Brunnen. Kennt ihr das Gefühl? Also ich weiß nicht, ob die sich gerade gestritten haben oder ob sie immer so böse aussehen oder ob das, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie sonderlich gut aufeinander zu sprechen sind. Lasst uns diese Dinge im Herzen heute Morgen vor dem Herrn bringen. Ich bin aufgewachsen, zumindest zum 7. Lebensjahr, in Nordirland. Ich bin dort eingeschult worden, in den 70ern, also Anfang der 70er. Das ist Ballymena, die Stadt, wo ich in der Nähe wohnte. Und für mich, als ich dürfte ungefähr die Alte haben von dem Mädchen hier, das war Einkaufen für mich. Ich kannte das nicht anders oder ich könnte es mir nicht anders erinnern. Britische Soldaten, die versucht haben, unter den Katholiken und Protestanten, die sich gegenseitig an den Gurgel regelmäßig gewalttätig gegangen sind, die versuchten da eine Art Frieden zu herrschen. Dieses miteinander kämpfen und gegenseitig Beulen zufügen, das steckt irgendwie in uns drinne. Unter anderem deshalb kommt Jesus direkt auf uns zu und sagt, mein Leben ist ganz anders. Und ich möchte, dass du lebst. Leg diese Dinge ab und trink meinem lebendigen Wasser. Es geht um ein Geschenk. Könnt ihr euch an die Botschaft von letzte Woche erinnern? Stefan sagte, werdet wie die Kinder. Wenn es um Geschenke geht, stell dir mal jetzt ein beliebiges Kind, ein Kind deiner Auswahl vor, der gerade den Satz gehört hat, du kriegst gleich etwas geschenkt. Da ist Aufmerksamkeit vorhanden, da wird gestrahlt, da wird wahrscheinlich viel zu groß gehofft, wie das dann aussieht. Lasst uns etwas von dieser kindlichen Einstellung abgewinnen und erwartungsvoll hinhorchen, was ist dieses Geschenk, dieses lebendige Wasser, was Jesus im Sinne hat. Gib mir zu trinken, sagte er. Und überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich etwas zu trinken bitten? Du bist doch Jude, ich bin eine Samaritanerin. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, und diesen Satz, den hätte von mir kommen können, den hätte wahrscheinlich von der Hälfte von uns kommen können. Es ist so typisch für die Zeitalter, in der wir leben. Die Frau spricht für uns, wenn sie sagt, du hast doch kein Eimer. Woher willst du das Wasser schöpfen? Die guckt ihn an, die hat... In meinem Kopf zumindest hat sie dann zwei große Wassereimer mit und er sitzt einfach voll verstaubt und menschlich müde nach seiner Halbtageswanderung. Und ich sage, du willst mir Wasser geben, aber du hast doch keinen Eimer. Und spricht da für die halbe Menschheit, denke ich. Und erst recht wir modern aufgeklärte Menschen. Haben wir den Durchblick an diese Stelle? Haben wir den Durchblick durch das Praktische, Pragmatische, Logische? Natürlich hat er keinen Eimer, die hat recht. Haben wir den Durchblick hindurch zu dem geistlichen Bild, zu der geistlichen Wahrheit, das Jesus vermitteln möchte? Ihr wisst ja inzwischen, ich habe einen naturwissenschaftlichen Hintergrund vor vielen Jahren. Was meint ihr, wie ich gerungen habe in den Tagen, vor dem Gott mich überzeugt hat, dass er lebt? Was habe ich gerungen mit dem Gedanken, wer kann zum Beispiel daran glauben, dass ein Mensch auf Wasser gegangen ist? Da hat die Physik eine ganz klare Meinung dazu, dass das nicht geht. Ich habe Gott gesagt, mag ja sein, schöne Lehre und so weiter von Jesus. 10 Gebote meinetwegen, Bergpredigt, bestens. Aber wo ist doch der Eimer? Ein, der auferstanden ist. Und der noch im Himmel lebt und den Heiligen Geist gesandt hat, da sehe ich nur der fehlende Eimer. Blicken wir die Sache hindurch. Sind wir mit kindlicher Vorfreude, sind wir bereit, in die geistliche Wahrheit hineinzublicken, um zu erkennen, es geht um Dinge, die spielen sich in einem ganz anderen Rahmen ab. Das Problem ist nämlich, wenn ich als wissenschaftlich angehauchte, logisch Denkende, wenn ich mein Weltbild, mein Universum oder wenn ich nur das zulasse in meinem Universum, was sich dann mit Fassen und Tasten und Messen und Experimente und Formeln beweisen lässt, dann schließe ich per se Wunder aus. Dinge, die sich nicht erklären lassen. Die sind von meinem Weltbild ausgeschlossen. Ist ja eine Sichtweise. Wenn Gott aber Gott ist, dann ist er einfach nicht an diese Regeln gebunden in der Welt, die er geschaffen hat. Ich finde es großartig, dass es sie gibt. Und ich finde es super spannend, die auch zu entdecken und zu erforschen. Und es ist eine geniale Sache. Aber Gott ist Gott. Und ich bin es nicht. Und manchmal sehe ich den Eimer einfach nicht. Und ich hänge mich so daran auf diese Tatsache, dass ich Gott nicht den Raum gebe, um Gott zu sein. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst oder nicht. Der Nikodemus, ein Kapitel vorher, ein geistlicher Leiter, hoch ausgebildet im jüdischen Volk, hat eine ähnliche Begegnung mit Jesus. Und Jesus sagte ihm, Nikodemus, wenn du das Reich Gottes sehen möchtest, dann musst du vom Neuen geboren werden. Und ohne Professor der Biologie zu sein, hat Nikodemus gesagt an der Stelle, ja, wo ist dann so ein großer Mutterleib? Geht ja auch nicht. Blicken wir erwartungsvoll, hoffnungsvoll durch das Bild hindurch zu dem, was Jesus sagen möchte. Es geht um eine Quelle des Lebens. Wir haben einiges der Frau am Brunnen voraus, denn wir haben in aller Wahrscheinlichkeit ein paar Seiten weitergeblättert und im Johannes Kapitel 7 folgendes mal gelesen. Am letzten Tag des Laubhüttenfestes, dem größten Tag, trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, erklärt Jesus der Frau am Brunnen, von diesem Wasser, von deinem geschöpften Wasser, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem, was er trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr dürstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Eine Frage stelle ich uns mehr oder weniger zum Schluss. Heißt das, wenn das alles richtig wird, mit Gott und Jesus und Heiliger Geist und so, dass ich nie wieder Verlangen erlebe und spüre, die unerfüllt werden? Werde ich nie wieder im geistlichen Sinne Durst erleben in meinem Leben? Ich glaube nicht, dass das die Botschaft ist. Jesus sagt, das Wasser, was ich ihm gebe, wird ihm zu einer Quelle werden. Du brauchst keine Quelle, wenn der Durst einfach ausgeschaltet wird. Du brauchst eine Quelle, damit du eine Quelle hast, an der du immer wieder dein Lebensverlangen erfüllen kannst. Darum geht es ihm. Du brauchst eine Quelle, wo du hingehen kannst, wo du weißt, da blubbert es und sprudelt es und da ist Erfrischung. Und mit all meinen Verbeulten und all meinen Abgelehnten, all meine, wo ist der Eimer, ich blick das nicht durch, all das, was ich brauche, um das Verlangen nach Leben zu erfüllen, das finde ich dort an dieser Quelle. Das vermittelt uns den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Die Lebensquelle Gottes. Brauchst du heute Morgen Trost? Brauchst du eine Art Wiederherstellung? Brauchst du erlöst zu werden von Bitterkeit, von der Belastung, wo dir Unrecht getan wurde? Brauchst du vielleicht einfach Freude? Brauchst du ein blubberndes, sprudelndes, komm, wir machen das Ding. Nee. Brauchst du einfach wieder mit dem Herrn zu lachen? Wisst ihr was? Jesus, der ist auf dem direkten Weg heute Morgen zu dir hingekommen. Durch dieses Wort. Er macht keinen Bogen drumherum. Er kommt zu dir. Und er sagt, schöpf aus dem, was du hast. Ich habe es neulich, ich weiß nicht, ob ich das euch erzählen soll oder nicht, aber jetzt ist der Satz so halbwegs raus. Das ist immer das Problem. Wenn, ja, jetzt wird meine Frau nervös. Ich habe es neulich erlebt. Ich musste mich ziemlich, darf man hier kotzen sagen? Ich musste mich ziemlich auskotzen. Thomas hat gesagt, dass ich das sagen darf. Und er ist mein Pastor, ne? Also Zeit, genau, das ist sehr gut. Seitdem wir als Mitglieder hier aufgenommen worden sind, habe ich mich sehr gefreut. Schön. Also ich habe mich auf dem Tisch herauserbrochen vor dem Herrn mit all dem, was mir unverständlich geworden war an meine Lebenssituation. Ich war nämlich nach Itzehoe gerade vor 2 Tagen hergezogen, kam morgens runter im neuen Haus und sah nur noch Umzugskartons. Becky war noch nicht da und hatte so im Hinterkopf, ja, da ist eine Gemeinde. Einige haben dir den Gedanken im Kopf gelegt. Da sind wir schon vorbei. Einige haben dir den Gedanken im Kopf gelegt, bewerbe dich dort mal als Pastor. So ein Unsinn. Also Gott, was, wo ist da bitte der Eimer? Und ich habe es ihm alles ausgebreitet an meinen Zweifel und Bedenken und wie kann das dann, wie soll das? Soll das überhaupt irgendwie Hand und Fuß haben? Und das war schon ein ziemliches, kannst du dir vielleicht vorstellen, nach so einem Umzug bist du ja eh müde und 800 Kilometer dann umgezogen und so weiter. Und Gott wusste, ich brauche Erfrischung und ich brauche Ermutigung und ich brauche Trost und einen frischen Blick. Und er hat mir das in so eine schöne Weise geschenkt. Einfach indem ich eine halbe Stunde mit ihm verbracht habe. Der kam auf dem direkten Weg zu mir und hat mich schöpfen lassen aus der Quelle des Lebens. Das ist meine Einladung an dich heute Morgen. Komme und schöpfe von der Quelle des Lebens. Nimm du auch den direkten Weg zu ihm hin. Und das, was dir im Wege steht, das, was deine Gefühle belasten, dein Bedürfnis, dein Verlangen, bring es ihm einfach hin, leg es ihm hin und erwarte mit einer kindlichen Freude, dass die Gabe, die er dir schenkt, sprudeln wird und erfrischen wird und dir Leben verleihen wird. Christoph dient uns jetzt. Wir gehen in eine Zeit der Anbetung miteinander. Wir feiern nachher das Abendmahl. Bringt das, was dich jetzt bewegt, mit uns zusammen in der Anbetung vor dem Herrn und halt es fest zum anschließenden Abendmahl. Amen. Der Herr segne euch und beschütze euch. Der Herr blicke euch freundlich an und schenke euch seine Liebe. Der Herr wende euch sein Angesicht zu und gebe euch Glück und Frieden. Amen.